Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Eine neue Studie ist da. Der Klimawandel macht das Bier teurer.
Ja, wir beginnen gleich mit einem Gute-Laune-Thema.
Die Krise macht auch vor den Hopfenbauern nicht Halt.
Scheiß Klimawandel.
Weißt du, worauf wir hingehen?
Noch nicht, ne?
Ich habe hier die Weiherspeis geschrieben.
Oh, how I love to have my scrambled egg.
Abnehmspritzen sind ein Risiko für Fastfood-Aktien.
Dass die Aasgeier gerade beim Junkfood zuschlagen.
Warte, die zünden wir noch schnell eine an.
Ja, du gibst.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und ein herzliches Servus bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Normalerweise sage ich immer, sehr liebe zuhörende Personen. Heute sage ich auch ganz herzliches, sehr liebe zuschauende Personen, denn wir sind rechtzeitig angekommen im Zeitalter des Internets, sind auch auf YouTube, sind auf www.kleinezeitung.at. Sie können uns also auch noch nachschauen hier, die Menschen, die im Saal sind, damit sie ja jeden Schmäh hinterher noch einmal raufkriegen. Aber ich würde sagen, starten wir.
Ja, ich rutsche ein bisschen näher zu dir, weil ich sitze neben dem Verstärker, dass ich dir nicht her. So. Und außerdem, nachdem wir ja schon als das Pärchen des Jahres der Kleinen Zeitung geoutet worden sind, können wir ruhig ein bisschen zusammenkuscheln.
Denk doch einer an die Kinder.
Eine neue Studie ist da. Der Klimawandel macht das Bier teurer. Das schrieb der Freitag, eine Zeitung, über die wir später vielleicht nochmal sprechen könnten. Hintergründe da sind vor allem im Zusammenhang mit Bier vielleicht noch interessant. Das ist eine deutsche Wochenzeitung, jemals zu Infos für Sie. Die Klimakrise macht auch vor den Hopfenbauern nicht Halt und macht ihnen ordentlich zu schaffen, denn diese wichtige Zutat, sprich der Hopfen, der ist im Brauvorgang natürlich relativ relevant und der wächst jetzt wegen der globalen Erwärmung nicht mehr so gut. Das hat die Tschechische Akademie der Wissenschaften herausgefunden in einer Studie.
Die haben ein vitales Interesse daran, das korrekt darzustellen.
Ja, und der Ort, wo es wirklich dramatisch geworden ist mit dem Hopfen, ist nur 140 Kilometer von hier entfernt, Celje. Cili, falls das irgendwer jetzt noch in der alten Aussprache gerne hätte, also sprich in Slowenien, da ist jetzt nämlich wirklich der Hopfenertrag in den letzten 40 Jahren um 19,4% eingebrochen. Was bedeutet das? Einerseits ist das ein Problem wirtschaftlicher Natur natürlich, wenn weniger Hopfen hast, wird das ganze Produkt teurer. Zweitens hat es auch einen Effekt für die Bitterkeit, denn die Alphasäuren, die im Hopfen drinnen sind und die das Bier eben seinen unverwechselbaren Geschmack und auch den Geruch verleihen, die werden weniger, denn der Gehalt von Hopfen im Bier wird eben, Studie Tschechische Akademie der Wissenschaften, um 20-31% sinken. Fazit von Miroslav Trnka, der Autor dieser Studie ist, die Biertrinker werden den Klimawandel auf jeden Fall spüren, entweder am Preis oder an der Qualität.
Ja, das könnte natürlich vollkommen ungeahnte Kreise dem Klimaaktivismus zutreiben. Also Leute, die bisher eher so auf der was ich bei mir noch abbiegt, vor ich drüber unterwegs waren, könnten dann das hat die Tepper, das muss aber was passieren, scheiß Klimawandel. Also ich glaube, damit könnte man wirklich den Protest oder die Energiewende zu einer Massenbewegung machen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das durchaus plausibel ist. Ich hänge Ihnen dann noch in den Shownotes einen Link rein. Ich habe unlängst mit einem Klimaforscher vom Max-Planck-Institut gesprochen, der hat wirklich sehr anschaulich dargestellt, wie dieser Klimawandel das Ende der Zivilisation bedeuten könnte. Runter lizitiert, küstennahe Bereiche, das sind auch jene Bereiche, wo ein Großteil der Wirtschaftsleistung erbracht wird. Und wenn du dann halt so sehr gegen den Klimawandel kämpfen musst, dass du alles Geld und auch Energie einerseits geistige Energie, andererseits aber tatsächlich generierte Energie, eben in die Bekämpfung des Klimawandels stecken muss, dann wird das Ende der Zivilisation bedeuten. Wie gesagt, das ist ein spannender Punkt. Aber ich glaube einfach, dass das Bier...
Wir beginnen gleich mit einem Gute-Laune-Thema.
Wie immer, aber ich glaube tatsächlich, dass das Bier leichter machen könnte, jetzt nochmal den Klimawandel.
Das Bier könnte zur Mobilisierung entscheidend beitragen, ja.
Ja.
Oder es führt zu einem Kulturwandel, weil natürlich durch die steigenden Temperaturen die Cannabis-Staude bei uns sehr viel besser gedeiht. Also das wäre, das spätere Kulturanthropologen-Generationen werden da viel damit zu tun haben. Es ist ja auch so, ich glaube aber, es stimmt nicht, aber es gibt so, also im Internet gibt es so so Spezialisten-Seiten und Kreise, da wird behauptet, dass der Hanf und der Hopfen eng verwandt seien. Mhm. Und der Traum dieser Leute wäre natürlich, die zu kreuzen, ist noch nicht gelungen. Aber es ist ein interessant. Ich war einmal über einen Artikel, also da so eine Reportage geschrieben in einer Brauerei, und da hatten die so 50, 60 verschiedene Hopfen, weil das ist ja über diese ganzen Microbreweries und die Craftbiere sind ja die verschiedenen Hopfensorten spannend geworden. Außerdem braucht man für die, glaube ich, mehr Hopfen. Das nächste. Die ganzen Craftbiersäufer, weil da gibt es diese Hopfenstopfung am Schluss. Das wird nicht nur mitgebraut, sondern am Schluss noch einmal mit Hopfen ordentlich aromatisiert. Das ist ja natürlich Geurast. Ja? Also das sind der Klimawandel und die Kraftbiertrinker bedrohen den einfachen, fleißigen, kleinen Biertrinker aus dem Bierzelt. Also ich glaube, da könnte eine kraftvolle politische Bewegung draußen stehen. Ist aber auch sehr interessant, ich war dann in einem Raum, wo er, glaube ich, 40, 50 verschiedene Hopfen hatte, und das geht aromatisch von neu gekauften billigen Auto über Katzenlulu bis hin zu doch eindeutig sehr stark cannabinoiden Noten.
Mhm.
Also ich weiß nicht, woher das war, wie das riecht, ich habe es gelesen.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt gerade, als du über die Brauereien gesprochen hast, darüber nachgedacht, ob ich eigentlich irgendwen kennt, der in einer Brauerei gearbeitet hat oder noch aktiv arbeitet, und mir fällt da tatsächlich nur eine Person ein. Der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler. Ja, also Gerhard Dörfler, für jene, die es nicht mehr in präsent haben, war bis 2013 Kärntner Landeshauptmann, war zuvor Depotleiter, heißt es, bei der Schleppebrauerei in Klagenfurt. Und der ist ja tatsächlich kein Klimawandelleugner, wenngleich er noch immer der FPÖ bis zu einem gewissen Grad verbunden ist. Ich bin tragischerweise in irgendeine WhatsApp-Gruppe von ihm reingelandet, wo er jeden Sommer noch Bilder seiner Wanderungen schickt, wo die überall die Bäche und Flüsse austrocknen und dergleichen mehr. Also ich glaube, vielleicht haben wir dann Gerhard Dörfler als neue Klimaschakiere oder so.
Ja, also wenn er sich zu Opfern wachsen lässt, könnte ganz allerliebst ausschauen.
Könnte was hinkommen. Warum ich vorhin gesagt habe, über den Freitag sollten wir vielleicht noch kurz reden, diese Wochenzeitung. Eigentümer des ganzen Dings ist Jakob Augstein. Das ist der Sohn, zumindest auf rechtlicher Ebene, von Rudolf Augstein. Das ist der Mann, der den Spiegel gegründet hat. Sie wissen schon, große deutsche Wochenmagazin, der auch diesen eigentlich sehr schönen Satz formuliert hat, sagen, was ist. Und leider Gottes habe ich dann irgendwann mal auf einer Nordseereise mir so einen richtigen Wälzer gekauft über Rudolf Augstein, habe den halt durchgelesen, 500 Seiten, so echt zu empfehlen. Und tatsächlich,
hast du schon mal mit jemandem professionell über dein Freizeitverhalten gesprochen?
Ja. eigentlich mit dem professionellen Reiten rede ich eher über mein berufliches Verhalten. Also egal. Und mir ist aus diesen 500 Seiten genau nur ein Satz in Erinnerung, und zwar, wie sich Rudolf Augstein zu Tode gesoffen hat. Und der, ich habe es nachgeschaut, da ist dann drinnen gestanden, es waren nicht edle Weine oder gepflegte Whiskys, sondern das Bier der Arbeiterklasse. Es ist, ja. Das finde ich schier und abwertend, weil ich glaube, du hast vorher schon dargestellt.
Wenn man doch in einem gar nicht so langen Satz gleichzeitig volksnah und arrogant wirken kann, ist doch bemerkenswert.
Ja. Falls irgendwer das Buch lesen will und es sich nicht kaufen will, sagen Sie das mal, ich kann es Ihnen borgen, also ein zweites Mal liest es nicht. Ich habe dann übrigens trotzdem noch einmal auf Wikipedia geschaut, was eigentlich heute, für jene, die es in der Zeitverzögerung nachhören und nicht wissen, es ist der 17.10., was heute eigentlich für ein Tag ist, und da bin ich noch ein weiteres Mal zum Thema Bier gekommen, und ich glaube, ich bin erst über dieses Thema in Wikipedia zur Tschechischen Akademie der Wissenschaft gelangt, denn heute vor 199 Jahren hat sich die große Londoner Bierüberschwemmung zugetragen. Das finden Sie witzig, habe ich ja zuerst interessant gefunden und gedacht, das ist ein Thema für einen Satire-Podcast. Nein, dabei ist ein Brauereifass geplatzt, weil eben Metallring runtergerutscht ist und dergleichen mehr. Das hat dann eine Kettenreaktion in besagter Brauerei ausgelöst, und dann sind 1,5 Millionen Liter Bier durch London geflossen. Insgesamt sind 8 Menschen dabei gestorben, unter anderem auch ein 3-jähriges Kind. Die Folge ist dann übrigens tatsächlich gewesen, dass die britische Brauereiindustrie dann auf ausgekleidete Betonbehälter umgestiegen ist und die Holztanks fortan vorbei waren. Aber 1,5 Millionen Liter Bier, die einfach so von der Brauerei wegschwemmen wie einen Tsunami, ich finde das eigentlich furchtbare Vorstellung, oder?
Ich glaube, es gibt Menschen, deren Lebensglück du jetzt mit dieser Mitteilung zerstört hast, ja. Aber ich glaube, es hat sich vielleicht, es war nicht so viel, aber nach der russischen Revolution haben sie den dekadenten Getränkekeller des Zarenpalastes auch ausgeschüttet. Dann sind angeblich die Londoner mit Bechern und Heferln im Rinnsal gestanden. Und ich glaube, dass dann doch eher verwöhnte Kader wie der Trotzki, die haben das sicher nicht gut geheißen. Die hätten sich, glaube ich, lieber selber in diesen Keller gesetzt. Aber da ist dann halt Dom Pérignon und Burgunder geflossen. Aber niemand zu Tode gekommen, außer sie haben sie da treten, das weiß ich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du es nicht wie der Originalinterpret teilweise hinterm Kopf gespielt hast. Und ich vermisse auch das Anzünden der Gitarre, aber gut, es ist feuerpolizeilich wahrscheinlich gescheiter so.
Falls Sie mehr von Florian Eder hören wollen, er sitzt nicht nur neben uns und macht mit seiner Fender-Musik, sondern er hat eine fantastische Band, die heißt Maya mit YA. Finden Sie auf Spotify, finden Sie auf YouTube. Hören Sie sich das an, ist fantastischer Indie-Rock aus irgendwo quer aus Österreich, würde ich mittlerweile sagen, oder ist jetzt ziemlich verstreut. Ganz, ganz toll. Wir machen mal weiter im Text, oder?
Ja, du gibst.
Ich gib.
Oioio, was hat ihr denn da gemacht?
Die Burgenland Energie erstattete Anzeige, weil Unbekannte auffallend viel Interesse an zwei hochmodernen PV-Anlagen zeigten. War es versuchter Diebstahl oder doch Wirtschaftsspionage? Das haben wir unlängst berichtet, ja. Und diesen ganz vordergründigen Schmäh, dass die PV-Anlage in Schattendorf steht, den stiche ich jetzt einmal ab.
Ja, man soll nichts liegen lassen, ist wieder schlecht, aber... Robert Gernhardt hat die These verfochten, dass die Welt erst erlöst werden kann, wenn der letzte flache Witz gemacht ist.
Das ist meine Aufgabe in dem Podcast. Nein, ich habe auch darüber nachgedacht und ich finde daran etwas nämlich relativ interessant. In Österreich sind wir immer so von der Fraktion Umweltschutz, wir Journalisten dann auch, also in die anderen 75% meines Jobs, wo ich nicht mit dir zusammensitze. Wir wollen alles transparent haben, wir wollen alles wissen, wir wollen auch Genehmigungsverfahren möglichst öffentlich halten. Und du weißt ja tatsächlich, wenn irgendwo in Österreich eine Industrieanlage aufgesperrt wird, dann stehen vorne, und das ist jetzt bitte kein Rassismus oder irgendwie eine ethnische Ausgrenzung oder sowas, da sitzen dann vorne halt die Chinesen mit der Kamera und knipsen und du weißt, das ist 1:1 Wirtschaftsspionage und ähnlich war es wahrscheinlich in diesem Fall gelagert.
Ja, wobei... ob jetzt Österreich einen extremen Forschungsvorsprung in der Elektrotechnologie vor China hat, es würde mich freuen, bei der Gelegenheit zu erfahren. Und wenn da eine nützliche Innovation ist, müsste man ja aus planetarischer Sicht fast dafür sein, dass es gestohlen wird. Aber für die Firma natürlich ärgerlich. Aber es ist ein bisschen unklar geblieben. Es waren nur unerklärliche Gestalten, die sie da herumtrieben haben. Und vielleicht waren es die letzten BZÖ-Funktionäre, die Flugblätter verteilen wollten und so gewohnt waren, dass niemand einer zugeht, dass er sich gleich in die Einsamkeit gestellt
hat.
Über dieses Thema, aber ohne Scherze.
Fly away. Ein Mann wird jetzt nicht mehr so schnell ein Flugzeug betreten, zumindest nicht, wenn Teheran dann die Enddestination ist. Es geht um Cristiano Ronaldo, weltberühmter Fußballer. Alle Frauen kennen ihn, vermutlich auch ein Großteil der Männer. Diesem Herrn drohen nämlich 99 Peitschenhiebe. Der Grund dafür, der portugiesische Fußballer soll im Iran gegen geltendes Recht verstoßen haben. Und das war jetzt noch immer kein Witz, Iran, geltendes Recht und so weiter. Er ist dort nämlich soll angeblich einen Ehebruch begangen haben. Fall, der sich dort zugetragen hat, Es war eine Partie am 19. September und der Herr Ronaldo hat dort eine Künstlerin getroffen. Die Frau sitzt im Rollstuhl, hat zu 85% eine Lähmung und die hat mit ihren Beinen Ronaldo-Porträts gezeichnet. Die hat sie ihm geschenkt, er hat sich bedankt, hat sich umarmt, die Dame, hat ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben und Kopf war eh verschleiert oder zumindest mit einem Kopftuch bedeckt. Aber das verstößt eben in Iran gegen dieses geltende Recht, wonach körperlicher Kontakt nur mit der Ehefrau gestattet ist. Und jetzt muss man sagen, pro forma ist der Ronaldo noch nicht angeklagt, sondern erst wenn er wieder einreisen würde, müsste dann halt im Iran dieser Prozess in Gang gesetzt werden und derweil, sofern der Iran so etwas überhaupt hat in der Rechtsordnung, gilt auch so etwas wie Unschuldsvermutung.
Es ist sehr anrührend, ja. Also, ich meine, die iranische Moral manifestiert sich ja unter anderem dort, dass auch die Prostitution unter der Kontrolle der Mullahs steht, weil da gibt es die nützliche Einrichtung der Stundenehe, weil man sie ja im Islam scheiden lassen kann. Wurde mir von zwei, drei Iranern schon erzählt, das ist die gesamte Prostitution untersteht den Mullahs, die schneiden mit, die sind die Zuhörer, die verheiraten dich und dann wirst du wieder geschieden, wenn du aus dem Zimmer kommst.
Zum Formalismus der Scheidung darf ich Ihnen noch kurz echt auf rechtlicher Ebene erklären. Das geht mit dreimal SMS, ich verstoße dich, ich verstoße dich, ich verstoße dich. Also da haben sie schon seit über 10 Jahren diese innovative Variante eingeführt, dass du nirgendwo hin mehr gehen musst, Stempelmarken kleben, sonst was. Es reichen wirklich 3 ja. SMS mit diesem Wortlaut.
Und da kannst du direkt aufs Letzte draufdrucken, kopieren und geht schon. Ja?
Ja, Cristiano Ronaldo arbeitet ja derzeit in Saudi-Arabien, also auch ein Land, das sollte man sich vielleicht unter diesem Gesichtspunkt der ihm angedrohten Peitschenhiebe jetzt nochmal genau beschauen, denn die haben das schon im Jahr 2020 abgeschafft, die Peitschenhiebe. Da sie halt 2 Jahre davor noch immer mal im türkischen Konsulat einen Journalisten zersägen ließen und hinterher in Säure auflösen, das sollte man halt dann auch noch kontextualisieren, aber wie gesagt, die Peitschenhiebe, die gibt es nicht mehr.
Ja, ja, na, der neue Mann, der Mohammed
Bin Salam,
das ist das, was man, glaube ich, in der Literaturgeschichte einen gemischten Charakter nennt. Also man muss sagen, also für saudische Verhältnisse gab es tatsächlich aber progressive Reformen. Andererseits Journalisten zersägen und auflösen, das gilt zu Recht nicht als Comilfo und insofern wird er vielleicht doch nicht die Lichtbringergestalt sein, als die er teilweise porträtiert wurde. Aber man muss einfach mal sagen, immerhin keine Peitschenhiebe, man ist ja oft froh um Kleinigkeiten.
Ne? Ja, letzter Fall, der öffentlich oder zumindest in Westeuropa stärker publik war mit den Peitschenhieben, war auch ein Journalist, Raif Badawi, der ist zu 1000 Peitschenhieben verurteilt worden. Und weil du gesagt hast, es ist eine ambivalente Gestalt in der Literatur, er hat Licht und Schatten. Ja, der Machthaber hat es dann tatsächlich veranlasst, dass immer bei der Auspeitschung ein Gefängnisarzt dabei war und dann immer zugewartet hat, wie lang und wie viel ist ihm zumutbar. Und wenn es dann irgendwann mal der junge Mann das Bewusstsein verloren hat, ist es wieder mal für eine Woche die Peitschenhiebe ausgesetzt worden, damit er sich sozusagen wieder erholen konnte, soweit, dass er bewusst die Strafe wahrnehmen konnte.
Ja, na, da treffen sich Orient und Okzident, das war, glaube ich, bei den Verhören der spanischen Inquisition auch so. Also es ist doch, dass sich gewisse Ideen nicht tot zu kriegen sind, kann man sagen. Ja.
Ja, sind übrigens die Leute, bei denen wir auch Liquidgas bestellen, damit wir es nicht mehr bei den Russen...
Ja, ja, aber das ist mir beim Harzen, ich spüre einen Unterschied gar nicht. Ich weiß nicht, das ist so. Ich glaube, der Jack White muss selber fassungslos gewesen sein, wie er drauf gekommen ist, dass das Riff noch nicht gibt. Das klingt ja, als wäre es immer schon da gewesen. Wie Paul McCartney ist angeblich auch wochenlang herumgerannt und hat alle Leute Yesterday vorgesummt und gesagt, wo habe ich das her? Kennst du das? Bis er nach einer Woche dann glaubt hat, okay, das ist doch tatsächlich von dir.
Ja, aber in der Variante hat es ja noch immer Scrambled Eggs gehasen und,
ja, ja.
Und keiner hat behauptet, nein, ich habe lieber über Eierspeis geschrieben. Also ich glaube, hätte er schon damals gesagt, das heißt Yesterday, der Song.
Dann hätte er gesagt, das ist von mir.
Ja, ja. Naja, aber laufen mal herum und schrei Scrambled Eggs.
Oh, how I loved you had my scrambled eggs.
Was wollten wir jetzt eigentlich?
Wir wollten ganz was anderes. Du
ja, stimmt.
Du könntest nochmal den Trainer starten.
Ach, auch das noch.
Genau, wir zwei riskieren einen Ausflug in den Fußball und es geht nicht ums Nationalteam, auch wenn uns das der Chefredakteur Hubert Batterer vorhin empfohlen hat, dass wir vielleicht darüber reden sollten, aber er hat uns relativ rasch aufgeplattelt, dass wir eher blank sind.
Ja, ich habe mitgekriegt, wir haben gewonnen.
Ja, und wir
also,
haben.
Ich auch ein bisschen und das freut mich.
Ja, genau. Und ich habe dann mit all meiner umfassenden Wissen gesagt, ja, und endlich ist einmal ein Schurkenstaat richtig besiegt worden.
Ja, das heißt. Alfred Gusenbauer hat wahrscheinlich nicht genau gewusst, wie man die Daumen drückt.
Ich glaube, da müssen es zwei oder drei Episoden zurückscrollen, damit sie den Schmäh mit dem Gusi jetzt auch wirklich verstehen.
Ja, der Gusi hat seine umfangreiche Expertise auch diesem Staat gewidmet.
Ja.
Also, aber nicht als Trainer. Sie hätten es vielleicht gewonnen.
Genau. Nein, es geht um die Beckhams auf Netflix. Meine Frau war letzten Freitag nur daheim und ich habe mir das dann angeschaut.
Du solltest dich immer mit wem bei der Freizeit verhalten.
Ja, jedenfalls, falls Ihnen von der letzten Staffel Meghan und Harry noch irgendwie ein paar Gehirnzellen übrig geblieben sind, da verabschieden Sie sich. Ich sage es Ihnen jetzt mit aller niederschmetternden Kulturkritik, die ich überhaupt aufbringen kann. Tatsächlich, ich habe zwei Folgen geschaut und die interessanteste Szene ist nachher aber eh in einem Trailer auf Twitter aufgetaucht, wo der Herr David Beckham also irgendwie durch die Tür brüllt und sagt, sag Ihnen, welches Auto dein Papa gefahren ist. Und sie, also wir waren aus der Arbeiterklasse. Und der noch einmal, sag Ihnen, welches Auto es war. Und sie nochmal, ja, David, es war in den 80er Jahren. Und dann ein drittes Mal, sag Ihnen, welches Auto er gefahren ist. Und dann sagt sie, ja, wir waren aus der Arbeiterklasse. Und dann sagt er, noch einmal sage ich Ihnen, welches Auto gefahren ist. Und dann kommt sie endlich damit raus, es war ein Rolls Royce.
Ja, habe ich auch gleich gesagt, kommt drauf an, was ferner. Ne? Das ist so wie 80er Jahre Mercedes W124 Klassiker, hast gekriegt als Taxi, war praktisch ein Traktor mit einem Stern. Ja? Aber auch in der, also sie werden vielleicht einen ganz einfachen Rolls Royce gehabt haben. Irgendein Prototyp mit Wankelmotor oder keine Ahnung. Zwei ja. Takte, man weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, aber die, also wirklich, ich will Ihnen jetzt nichts ausreden, aber na ehrlich, wir haben in der nächsten Folge für Zuhörer und Personen, für Anwesende, dann in der nächsten Sendung, die wir gleich in 30 Minuten aufzeichnen oder so, wir haben da echt ein paar gute Buchtipps, also Ihr Freizeitverhalten, ich will es nicht verurteilen, aber schauen Sie nicht Beckhams.
Meint ich ernst, ich kenne mich nicht aus.
Wenn Sie gedacht haben, bei dem Beckham war es jetzt schon einmal irgendwie das Level der Oberflächlichkeit erreicht, don't worry, ich habe da im Handelsblatt etwas gefunden, was mir noch ein bisschen mehr entsetzen hat lassen. Und zwar war wirklich ziemlich genau so die Schlagzeile, Abnehmspritzen sind ein Risiko für Fastfood-Aktien. Ja, die McDonald's-Aktie zum Beispiel. Also ich habe es letzten Freitag, wie gesagt, gecheckt. Beckhams waren fad. Ich bin dann irgendwie in MyTrader und so weiter rein. Die sind in den letzten 30 Tagen um 10% an Wert gesunken, beziehungsweise haben sie an Wert verloren. Und der Grund für diesen Rückgang ist, dass dieser Schlankheitstrend sich immer mehr fortsetzt und es demnächst 10 verschiedene Spritzen geben wird, mit denen die Menschen dann länger satt sind und entsprechend natürlich auch weniger Lust auf Essen haben und dann in der Folge natürlich auch weniger Burger essen werden.
Ja, also.
Magst du erzählen, wo wir früher waren?
Wir waren noch, weil ich nicht zum Essen gekommen bin, was essen und es gibt in diesem Teil von Graz nur das. Oder zumindest um die Gehweite um die Uhrzeit. Ja, ja, weil ich hätte zuerst gedacht, dass diese Schlangenspitzen eher dafür sorgen werden, dass die Leute noch mehr Burger fressen, weil sie denken, das nehme ich dann eh wieder an. Aber dass das sättigt, ist natürlich ein Untergriff. Ja? Also man hätte natürlich, wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir vor einem Monat, was halt um 100 Millionen Dollar McDonald's-Aktien geschortet, wenn man jetzt hoch weiß. Aber ja, die hätten wir sich auch wo ausbringen müssen, die 100
Millionen Dollar. Ja, aber tatsächlich Menschen, die eben auf fallende Aktien spekulieren und Leerverkäufe machen, die gibt es tatsächlich ganz viele und die haben tatsächlich in den letzten Monaten bzw. eben Wochen ganz massiv auf Fastfood-Aktien spekuliert und sie sind drauf und dran, diese Gewinne einzufahren. Also ist auch irgendwie Ambivalenz.
Ja, das ist, dass die Aasgeier gerade beim Junkfood zuschlagen, ist eigentlich ein schönes Bild.
Ich spül was über Geld, die dir jetzt so vorschlagen.
Oder über Aasgeier. Ja, gibt es sehr schön aus dem Dschungelbuch. Gibt es das Barbershop-Quartett der Geier. Mit der sehr schönen Zeile. In fact, we never met an animal we didn't like.
Ja, das waren die Dire Straits, Money for Nothing. Und es ist also ein wunderbares Stichwort für ein Verfassungsgerichtshoferkenntnis, das jetzt zu dieser Tage für zuhörende Personen für Sie hier im Saal heute reinkommen ist. Denn der VfGH hat nach monatelanger Prüfung erkannt, dass die Covid-Hilfen bzw. die Covid-19-Finanzierungsagentur COFAG schlicht und ergreifend nicht dem Verfassungsrecht entsprechen und die rechtliche Grundlage dafür gekippt. Grund in der ganzen Angelegenheit ist unter anderem, dass die COFAG, die übrigens 19 Milliarden Euro stark bestückt war, ja, Wahnsinn, sagen Sie es ruhig lauter, damit die anderen Leute auch noch hören können, lediglich aufgrund des Prozesses vom Finanzminister einvernehmlich mit dem Vizekanzler auf Basis einer Verordnung hat handeln dürfen. Und die weiteren Vorgaben, wie die COFAG eben hat rentieren müssen mit diesen, ich kann es immer nur wieder wiederholen, 19 Milliarden Euro, ist auf einer zivilrechtlichen Geschäftsbesorgungsvertrag, den die COFAG mit dem Bund geschlossen hat, ja, einfach geschehen. Also, und wenn wir jetzt mal darüber reden, wir sind eigentlich in einer recht ausgeprägten Demokratie daheim, Checks, Balances, wir haben ein Parlament, wir haben dem angeschlossen als Hilfsorgan einen Rechnungshof und dann gliedert das Ganze aber in eine COFAG aus, damit da ja niemand reinschauen kann. Also das, ich bin einfach manches Mal wirklich froh, dass der Verfassungsgerichtshof noch tatsächlich eingreift und diese Eleganz der Verfassung als Maßstab hernimmt, dass nicht alles in diesem Staat machbar ist.
Ja, na, ich habe mir dann, als das überhaupt verkündet wurde, habe ich mir schon gedacht, da werden die, was halt Falterprofil oder auch Recherchekollektive, da werden in 10 Jahren werden da Sonderausgaben gedruckt werden. Weil das eben das etwas, was eigentlich ureigenste Aufgabe des Finanzamtes wäre, vor allem ja auch der Bundesverwaltung, ausgelagert wird in der GmbH. Was heißt natürlich, also man könnte davon ausgehen, dass wenn man zum Beispiel Gelder ein bisschen klientelistisch verteilen wollen würde, wäre das eine Konstruktion, die das begünstigen könnte. Dahinter steht der Rechtsanwalt irgendwo. Und es kommt noch dazu, bei einer GmbH hat der Nationalrat kein Interpellationsrecht, also dem muss man nichts erzählen. Nicht einmal als Antragsteller hast du ein Auskunftsrecht. Wenn der sagt, na, und du sagst, warum, müsste dir eine Behörde Auskunft geben, wie zart es sein kann, wie es mag, aber müsste dir Auskunft geben und die GmbH kann sagen, wer lässt fragen? Ja? Oder internationaler COFAQ. Yeah. War das jetzt schon die Regierungsbilanz?
Nein, es ist das nächste Thema auch einigermaßen morbid. Weißt du, worauf wir hingehen?
Nein. Noch nicht, ne?
Nein. Wir haben vorhin eine Leidenschaft entdeckt. Der Thomas ist ja ein Mensch, der tatsächlich gut Dialekte nachmachen kann, mich auch mannesmal deswegen in der Reisen hat, weil ich habe ab und zu in mein heimisches Kärntnerisch verfallen.
Aber lieb.
Aber einen Dialekt kann ich tatsächlich besser als du und der führt uns auch zum Thema 100 Jahre Walt Disney. Und da wollte ich dir immer schon mal die Frage stellen. Nein, tatsächlich, vor 100 Jahren ist der erste Disney-Film gekommen. Und erzähl du einmal diese fantastische Geschichte von Walt Disney und ich werde sie da dann hinterher noch zerstören, weil im Gegensatz zu dir habe ich ja recherchiert, was rausgekommen ist.
Ja, wir haben vorher gesagt, dass die alte Weisheit Recherche hat, die schönsten Geschichten zu haben. Nein, es ist, also Walt Disney weiß man eh, hat selber nichts erfunden, war ein großartiger Geschäftsmann, aber die Maus ist vom Ab Iwerks erfunden worden und auch die Ente und Karl Barks hat dann dieses Entenhausen-Universum geschaffen, das ich für eines der größten Gesamtkunstwerke des 20. Jahrhunderts halte. Vor allem in der deutschen Übersetzung, weil die ist der seltene Fall, dass die deutsche Übersetzung besser ist als das englische Original. Frau Dr. Erika Fuchs, studierte Germanistin, hat das erledigt.
Sagt und es niemand dem André Heller für seine deutschen Interpretationen von Bob Dylan, glaube
ich. Bob Dylan hat ja nicht über André Heller gesagt, ein starker poetischer Muskel, aber der André Heller hat es auf seine erste Platten hinten drauf geschrieben. Aber wo waren wir? Ja, jedenfalls Walt Disney, der halt auch privat so seine Abgründe hatte, aber steht ein bisschen in der Ahnenreihe heutiger Milliardärsmegalomanen à la Peter Thiel, die ja auch den Tod zumindest für Milliardäre abschaffen wollen. Und das ist ja ein ernsthafter Plan. Das will lachen, aber sie sind keine Milliardäre. Also wegen Ihnen macht das nicht, das kann ich Ihnen gleich verraten. Ja. Und ich glaube sogar, der Altkanzler wird nicht mit auf die Arche kommen. Aber gut.
Schon wieder dieses Gussi-Bashing.
Nein, ich meinte in dem Fall den Altkanzler Kurz, der bei Peter Thiel jetzt als, weiß ich nicht, Schlapfenbringer arbeitet. Und jedenfalls, Walt Disney hieß es, war einer der ersten, die sozusagen die Technik der Kryonik für sich nutzen wollte, sich also praktisch schockfrosten lassen, wie die Igloerbsen, in der Hoffnung, dann spätere technologisch fortgeschrittene Zivilisationen denken sie, wenn wir was brauchen, dann an Walt Disney und tauen ihn wieder auf und heilen ihn von woran auch immer er gestorben ist. Und dann gibt es das Gerücht, das ich eben vorsätzlich nie überprüft habe. Und du schaust schon so. Aber es gab das sehr schöne Gerücht, dass es dann irgendwann einmal in den 70ern einen Stromausfall, einen kurzen gegeben hat und der Walt Disney ist einer der Fahrt. Und jetzt stehst du natürlich schon in den Startböcken.
Bei den Abgründen von Walt Disney bin ich tatsächlich zu Rolf Kauka von Fix und Foxy geistig abgebogen. Kennst du dessen Geschichte auch?
Ja, das war das.
Das war auch nicht schmal, oder?
Das war ein doch recht ausgewiesener Nationalsozialist.
Und
die erste Übersetzung von Asterix hat er gemacht. Das haben sie ihm dann entzogen, weil er hat es ins Deutsche übertragen. Es waren dann Germanen, Sigi und Barbas. Und die Römer haben abwechselnd gesächselt und gejiedelt. Und irgendwann einmal hat das jemand den Franzosen gesagt und dann so ganz so war es nicht gedacht.
Ja. Und der besagte Walt Disney ist übrigens ganz normal eingeäschert worden und seine Tochter hat gesagt, na, sie glaubt nicht, dass ihr Vater jemals was von Kryonik gehört gehabt hätte, schon zu Lebzeiten.
Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich seine Tochter wäre.
Gut, unsere Gläser sind fast schon am Ende, Ihre vermutlich auch, oder machen Sie es einfach ein bisschen voller, das geht schon. Wände sind stabil.
Tschüss und schleicht euch!